Willkommen zurück bei Grassl und Marzell, Episode 40, und am heutigen Tag sprechen wir über Spionageskandale, die unsere beiden Staaten Deutschland und Österreich erschüttern. Kurze Beifügung, die gar nichts damit zu tun hat. Wir haben sehr viele Leute, die uns mittlerweile auf Spotify regelmäßig zuhören, aber ein paar davon folgen und haben noch keine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Da würden wir gerne auf eure Qualität zählen, damit ihr es nachholt und künftig nicht so ein Follower von, das würde sehr helfen. Damit jetzt rein in die Episode mit Matej und den flinken 4. Ich beginne mit knapp 7 Wochen vor der Wahl zum Europäischen Parlament am 9. Juni sagen Umfragen einen markanten Stimmenzuwachs bei den rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien der Fraktion ID, das so viel bedeutet wie Identität und Demokratie, voraus.
Ja, das sind jetzt zunächst erstmal die Umfragen. Vor der Wahl ist nicht nach der Wahl. Sie wären trotzdem nicht regierungsfähig, aber zumindest mal blockadefähig, was dann immer noch die Politik erschweren würde.
Und die AfD ist Part davon. In Österreich die FPÖ. Das US-Repräsentantenhaus stimmt neben der Ukraine und Israel-Hilfe auch für ein TikTok-Ultimatum.
Ja, fand ich spannend, eigentlich ein recht schlauer Move vom Speaker, das alles mal in einen Tag reinzuwursteln. Hat ja dann auch sehr große Aufmerksamkeit gehabt. Das Ultimatum wurde jetzt aber ein bisschen verlängert. Die haben jetzt ein bisschen mehr Zeit, um jetzt ByteDance dann TikTok eben an irgendeinen amerikanischen Investor zu verkaufen. Oder eben die App wird auf dem amerikanischen Markt gesperrt und damit nicht mehr zu downloaden sein im App Store. Lass uns
drüber nachdenken.
Aber jetzt geht es erstmal noch in den Senat, bevor es...
Ja. Glaubst du, dass Elon Interesse hat an TikTok in den USA?
Das ist eine gute Frage, die definitiv den Rahmen der flinken 4 sprengt.
Ist für eine neue Episode. Gut, das dritte der flinken 4. Iran will nach mutmaßlichem Israel-Angriff Ruhe bewahren. Es sei nicht der Rede wert.
Ja, das war ja irgendwie spannend, dieser mutmaßliche Angriff. Der Iran hat ja erstmal irgendwie gar nicht gesagt, dass es Israel war. Später hat er dann gesagt, ja, Israel hat nur mit Spielzeugen auf sie geworfen. Und wenn man sich jetzt aktuelle Satellitenbilder anschaut, waren die dann doch sehr präzise und sehr erfolgreich und haben da Flugabwehrstellungen vom Typ S-300, jetzt was auch die Russen zum Beispiel haben, dort sehr präzise vernichtet und waren damit war der israelische Angriff auf den Iran weitaus erfolgreicher als der vom Iran auf Israel.
Und schlussendlich, die Versicherung der Nord Stream Pipeline will nicht bezahlen, weil die Sabotage ein Kriegsakt bzw. eine Kriegshandlung gewesen sei.
Ja, ich fand das witzig, weil es wäre jetzt ganz nett, wenn der Versicherer noch hier der deutschen Staatsanwaltschaft Bescheid geben könnte, welche Regierung genau das war. Das wäre dann sehr hilfreich, dann könnten die auch schneller arbeiten und das Ganze abwickeln.
Also wenn du dann einen Versicherungsgutachter dazu brauchst, um drauf zu kommen, wer deine kritische Infrastruktur vernichtet hat, das wäre wieder so ein glorreicher Moment der deutschen politischen Geschichte. Wie auch dieser Tage die Spionageskandale sind. Wir sind ja fast, also ich habe jetzt mitgeschrieben, wir haben eigentlich fast 5 verschiedene Orte.
Nebenkriegsschauplätze.
Nebenkriegsschauplätze, wenn man so will, oder auf jeden Fall Spionageschauplätze, die vielleicht weniger, vielleicht mehr miteinander zu tun haben, aber die auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt parallel und separat betrachtet werden müssen. Wir haben letzte Woche von 2 Deutsch-Russen gehört. Der eine davon war 2 Jahre auch im Donbass kämpfen, von 2014 bis 2016, die versucht haben sollen, Infrastruktur der deutschen Bundeswehr und auch der Amerikaner auf deutschem Staatsgebiet auszuspähen, um Sabotageakte dort vorzunehmen. Das hat sich vor allem gegen die Ausbildung Ukrainer in Deutschland gehandelt, beziehungsweise die Kasernen, die davon betroffen sind. Darüber hinaus haben wir eine mutmaßliche Spionage eines Bundeswehr-Berufssoldaten Thomas H., der sich Russland angeboten haben soll und militärische Geheimnisse bereit gewesen wäre, weiterzugeben. Inwiefern er das getan hat, wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Dann haben wir die chinesische Spionage auf Deutschland. Das ist ein neuer Schauplatz. Also da gibt es definitiv auch eine große Lücke, mit der verbunden vielleicht der Mitarbeiter, 43 Jahre alt, von Maximilian Krah, Spitzenkandidat der AfD ums Europa, in der Europawahl, EU-Parlament. Dieser Mitarbeiter soll am heutigen Morgen festgenommen worden sein in Bezug darauf, dass er gewisse Daten auch aus dem EU-Parlament weitergereicht haben soll. Chinesische Botschaft in Berlin streitet das. Danach noch eine kleine Alpenrepublik, seit dem Karfreitag einen Spionagefall haben, der eigentlich sich seit 6 Jahren angebahnt hat. Seit 2018 mit der Stürmung des BVT hat sich sehr, sehr viel in der Spionagewelt Österreichs verändert. Die Hauptakteure Egisto Otz und sein Vorgesetzter Mr. Weiß, die sollen mit Jan Marschalek kooperiert haben und im Sinne Russlands österreichischen Geheimdienst weitergegeben haben, mit Nähe zur österreichischen Parlamentspartei FPÖ. Warum denkst du, kommt gerade jetzt so eine Flut an Spionagegeschichten auf uns zu?
Ja, also ich glaube, das ist natürlich erstmal der Situation geschuldet, die wir gerade sehen in der Ukraine, zwischen Russland und der Ukraine, und eben auch unsere Rolle als große Unterstützer in der Ukraine und natürlich jetzt auch als dann einer der wichtigsten Mitglieder oder das europäisch wichtigste Mitglied in der NATO. Also da sind Sachen, die wir tun, schon relevant für Russland, und die haben da natürlich ein Interesse. Und jetzt ist natürlich der Geheimdienstapparat in Russland nochmal viel tiefer im System eingebettet, als wir uns überhaupt vorstellen können. Das ist ja eine ganz andere Kultur, wie die dort im Hintergrund die Fäden ziehen. Das heißt, ich glaube, wir haben natürlich jetzt erstmal wieder vermehrt damit zu tun. Auch das gibt auch der militärische Abschirmdienst der Bundeswehr in seinem jährlichen Bericht. Der sagt, die Zahlen jetzt vom Rechtsextremismus in der Bundeswehr sind zurückgegangen, auch gesunken, und vermehrt shiftet der jetzt seine Aufgabe hin zu diesem Thema, okay, Spionageabwehr. Also wenn halt russische Geheimdienste versuchen, von Soldaten Informationen abzugreifen, wie eben bei diesem Thomas H., der war ja bei diesem Bein BW, das ist dieses Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung in Koblenz. Das sind da diese fast 10.000 Mitarbeiter. Dort wird eben geschaut, was die Bundeswehr an neuen Sachen kauft und was sie sich beschafft. Also da sind schon teilweise sehr relevante Informationen, die der denen wohl zugespielt hat. Und ja, solche Fälle werden halt dann jetzt auch, weil sie öffentliches Interesse haben, dementsprechend relevant. Vorher hat es vielleicht keinen interessiert. Ich meine, in der Friedensdividende Geheimdienstinformationen an Russland auszugeben, war jetzt vielleicht öffentlich nicht so interessant wie jetzt heutzutage. Und zurzeit sprießen die auch wie Pilze aus dem Boden. Und ich frage mich, ob das auch schon bereits so eine Geheimdienstaktivität ist oder ein Wirken im Informationsraum von Russland, so ein bisschen hier die Gestapo-Vibes in Deutschland zu verbreiten. Wenn jetzt jeder irgendwo hier darüber berichtet, hier sind Spione, hier sind Agenten, überall, dass hier irgendwie so eine grundsätzliche Unsicherheit in Deutschland geschaffen wird. Hältst du das für zu weit hergeholt?
Ich halte es nicht für zu weit hergeholt, aber ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass, sagen wir mal, die Öffentlichmachung dieser Informationen just zu diesem Zeitpunkt eher nicht von russischem Interesse, sondern eher von, sagen wir mal, europäischem Interesse ist. Die Europawahl steht bevor. Wir sehen, welche politischen Parteien damit in Kontakt gebracht werden. Wir müssen ja hier noch immer von mutmaßlich sprechen, denn es gilt die Unschuldsvermutung. Und ich glaube schon, dass sich die Russen wünschen würden, wenn die FPÖ, die einen Freundschaftsvertrag mit der Putin-Partei hat, einiges Russlands, und die AfD, die man jetzt auch nicht unbedingt als russlandkritisch kennt, wenn die möglichst viele Stimmen holen würden bei der Europawahl, während jetzt diese Negativpresse vermutlich dafür sorgen wird, dass sie eher geringere Stimmenanteile, als vielleicht die Umfragen noch vor 2 Wochen versprochen haben, abräumen werden. Also ich glaube nicht, dass es im Moment von russischem Interesse ist, aber man könnte gemeinhin sagen, speziell in Österreich, über die deutschen Skandale bin ich jetzt nicht ganz so im Bilde. Ich kenne die Überschriften, ich kenne die Inhalte, aber ich kenne nicht die Interne und Hintergründe. Aber was es in Österreich angeht, wie angesprochen, gibt es diesen BVT-Skandal mit der Auflösung Das ist für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung im Jahr 2021 und der Neugründung des Geheimdienstes somit auch. Das gibt es seit längerer Zeit. Und dass halt jetzt pünktlich vor der EU-Wahl dann sowas losbricht, ist, ich glaube, schon ein gewissermaßen koordinierter Effort, weil man hätte es wahrscheinlich auch schon vor 3 Monaten verlautbaren können. Da wäre es aber nicht so wahlrelevant gewesen, denn auch die Öffentlichkeit weiß, die Medien wissen, der Staat weiß, dass Menschen vergesslich sind. Und da will man schon sicher gehen, dass die Skandale dann gut getimt kommen, um auch einen politischen Nutzen daraus zu schaffen. Das würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, ich verstehe. Du hast halt verschiedene Akteure jetzt schon allein in unseren paar Nebenkriegsschauplätzen. Du hast einmal, das interessiert halt mich sehr, diese Bundeswehrangehörigen oder aber auch diese ehemaligen BND-Agenten, die jetzt wegen schwerem Landesverrat angeklagt werden. Oder dann hier gibt es auch November 2022 hier diesen Bundeswehr-Reserveoffizier und einen Beamten, der hier Pläne aus dem Bundestag an die russische Botschaft geliefert hat. Das sind halt so die Fälle, die mich interessieren. Dann haben wir gleichzeitig noch die Fälle jetzt hier, die parteinahen Fälle oder von Politikern. Und dann eben zuletzt, jetzt es kommt dann mehr aus dem akademischen oder universitären Raum, das ist ja dann, wie es China gerne macht, dass man dort über, keine Ahnung, Forschungsgruppen, es gab ja jetzt diesen Fall, wo 3 Deutsche eben verdächtigt werden, hier Spitzentechnologie über Kriegsschiffe, also vor allem jetzt über die Schiffsantriebe und die Lasertechnologie, dann im Kontext oder innerhalb jetzt einer universitären Studie jetzt dann an China weiterzugeben. Und das sind so die 3 verschiedenen Gruppen. Und ich gehe bei dir völlig mit, dass diese Parteispielchen, die sind safe jetzt zu diesem Zeitpunkt, jetzt wo sich alles um Europawahl dreht. Und da ist es sogar, da würde ich das dann als Game dann der anderen Parteien oder der Opposition, wie auch immer, sehen. Wobei ich es mir bei den anderen schon dann vorstellen kann, also bei diesen Bundeswehr- und Reserveoffizieren, da könnte ich mir das, zumindest sind da die Medien mal ein useful idiot fürs russische Narrativ, um das mal so zu sagen.
Sagen wir mal so, da würde ich jetzt auch noch gerne einen Schritt weiter gehen in der Causa. Es gibt Geheimdienstleute, die haben teilweise mittlerweile Podcasts und so. Es ist ja schön, dass das Internet uns auch in diese Sphären mittlerweile hineinführt. Die sagen, bei guten Geheimdiensten ist es so, dass für jeden aufgedeckten Fall ungefähr 8 bis 10 Fälle da sind, die nicht aufgedeckt werden, die unentdeckt bleiben. Und dann sprechen wir von diesem einen auf 10 aufgedeckten Fällen. Da sprechen wir dann von einem Fall, der meistens auch gar nicht groß öffentlich breitgetreten wird. Also da gibt es dann vielleicht gar keine Presseaussendung und da erfährt die Weltöffentlichkeit auch nicht davon, dass man da irgendeinen Spion hops genommen hat. Das heißt, dass wir jetzt davon hören, dass diese Informationen nach außen gehen, da muss es ja auch ein gewisses Interesse daran geben. Also es gäbe ja grundsätzlich keine Notwendigkeit, wenn man 2 Leute geschnappt hat, die eine pro-russische Einstellung haben, die hier Bundeswehrkasernen ausspionieren wollten, so kannst du dir überlegen, ist das jetzt wert, das öffentlich preiszugeben oder nicht? Weil auf der einen Seite werde ich für Angst und Schrecken sorgen, ah, sowas gibt es bei uns auch, davon wussten wir ja gar nichts und wir müssen wehrhaft sein und dieses und jenes. Ist es eine Reaktion, die ich in diesem Moment hervorrufen will oder behalte ich es im Geheimen und sage, okay, Sache geregelt, gut für uns? Und ich glaube schon, dass im Moment eine Stimmung der Wehrhaftigkeit, eben auch die Bereitschaft, sich wieder sozusagen fürs Vaterland, so böse wie das jetzt klingt, einzusetzen, dass das schon etwas ist, was man wieder so ein bisschen hervorrufen will. Und ich glaube, deswegen wird das auch im Moment öffentlich diskutiert, wenn es ja sonst öffentlich eigentlich kein Thema ist.
Ja, also ich würde das nochmal trennen. Ich finde es ja sinnvoll, dass die Gerichte, das ist halt einfach so in einer Demokratie, dass die Bundesanwaltschaft dann eben darüber berichtet in so einem Fall, wenn es jetzt wirklich nicht die extremsten Sicherheitsinteressen Deutschlands betrifft und sogar vielleicht da in einer Demokratie, dass sie dann öffentlich darüber berichten sollten oder diese Information irgendwo bereitstellen. Ich stelle mir eher die Frage, brauchen wir auch so eine was wie eine oder brauchen oder wollen wir so eine Zeitenwende auch bei den Medien? Sollten sich die Medien auch mal die Frage stellen, okay, ist das jetzt etwas, worüber ich berichten möchte? Im Sinne von, es schmälert vielleicht die Sicherheit Deutschlands, keine Ahnung, wenn es jetzt irgendein ein Leak bei der Bundeswehr ist oder wenn es jetzt irgendwas ist, was nicht funktioniert hat oder sowas. Also wollen wir Medien, die da sagen, okay, also im Sinne von, was war die Spiegel-Affäre damals hier, Deutschland ist nur bedingt abwehrbereit, wollen wir solche Medien oder wollen wir Medien, die alles, denen das scheißegal ist und die es dann einfach völlig breit treten für die Klicks, für die Gains, fürs Geld, wie auch immer. Ja, die Frage stelle ich mir gerade.
Ich finde, da sind wir auf einer slippery slope. Weil wenn du jetzt die Medien im Sinne der nationalen Sicherheit betrachtest, dann können sie ja eigentlich gar nicht mehr Journalismus in Reinkultur ausüben. Denn der Journalismus ist ja, sollte meiner Meinung nach, können wir jetzt drüber diskutieren, sollte nicht diskriminatorisch seinen Themen gegenüber sein, nur weil sie vielleicht dem Aufenthaltsort des Mediums schaden. Also sprich, das nationale Interesse sollte für den Spiegel oder für sonstige Medien überhaupt keine Rolle spielen, ob man jetzt etwas berichtet oder nicht, sondern die Wahrheit sollte berichtet werden oder zumindest die Wirklichkeit. Und ich glaube, wenn man da sich die Frage stellt, nationales Interesse, schaden wir jetzt mit unserer Berichterstattung dessen? Ha, dann sagen wir lieber nichts. Dann befindest du dich ja schon auf dem halben Weg zur Militärdiktatur eigentlich. Ich meine, ich übertreibe jetzt aber.
Ja, ich meine, wir haben ja eine ähnliche Diskussion schon mal geführt an alle Hörer, die sich erinnern oder die Folge noch nicht kennen. Wir haben damals über A Letter to America gesprochen, als es darum ging, dass die Regierung die Medienhäuser gebeten hat, nicht über den Brief von Osama bin Laden an das amerikanische Volk zu berichten. Und die hatten das auch damals nicht gemacht. Und darüber haben wir dann eine Stunde lang diskutiert. Also hört euch das nochmal an. Aber lass nochmal reingehen. Du sagst hier also diese Quote 1 zu 10. Also du bist der Meinung, im Hintergrund passiert noch viel, viel, viel mehr und vielleicht sogar noch viel schlimmere Sachen, von denen wir gar nichts mitbekommen?
Definitiv. Also speziell in Staaten wie Österreich. Deutschland ist da vielleicht noch ein bisschen besser, aber ich habe jetzt auch die Diskussionen davon gehört, dass die deutschen verdammt, die spielen jetzt, glaube ich, in Bezugnahme auf FSB, CIA, Mossad nicht unbedingt Champions League. Da gibt es schon noch eine Liga drüber. Aber in Österreich ist es so, dass Spionage noch nicht einmal verboten ist. Und das habe ich von einem ehemaligen Chef des zivilen Geheimdienstes, der gesagt hat, Spionage in Österreich ist unter der Voraussetzung nicht verboten, dass du nicht gegen österreichische Interessen spionierst. Sprich, wenn du gegen Spionage betreibst, gegen Interessen eines anderen Staates auf österreichischem Bundesgebiet, ist es sogar erlaubt. Und durch diese Ost-West-Vermittlung, die während des Kalten Kriegs hier ein großes Thema war, mit der Anwesenheit von vielen internationalen Organisationen, wir haben die Vereinten Nationen, wir haben die Gemeinschaft der erdölexportierenden Staaten mit ihrem Headquarter in Wien, gibt es viel Spionageinteresse. Wir haben große Botschaften aller möglichen Staaten. Wir haben sogar, und das die Geschichte erzähle ich gern, weil ich sie gewissermaßen aus erster Hand kenne, es gibt den sogenannten IZD-Tower in Wien. Also zwischen Alter Donau und dem Hauptfluss der Donau gibt es die sogenannte Donauplatte. Und dort hat man begonnen, in den 70er Jahren große Türme, Bürotürme aufzuziehen. Das höchste Gebäude Wiens steht auch dort und daneben steht die UNO-City. Und dieser IZD-Tower steht direkt neben der UNO-City. Die letzten 4 Stockwerke sind gemietet von der amerikanischen Botschaft. Und ich bringe jetzt niemanden in Schwierigkeiten, deswegen werde ich die Person nicht nennen, aber ich kenne dort eine Person, die für den Brandschutz in diesem Gebäude zuständig war. Und die haben eine Brandschutzübung gemacht. Das heißt, das ganze Gebäude muss einmal geräumt werden, damit man sieht, dass das funktioniert, damit die Leute rauskommen, wenn es tatsächlich brennt. Wer hat dieses Gebäude nicht verlassen? Die Personen in den letzten 4 Stöcken. Und unschuldig, wie diese Person halt ist und naiv, dachte sie sich, na gut, das sind Botschaftsangestellte, wird ja kein Problem sein, ich gehe da mal nach oben und sage, hey, Entschuldigung, ihr habt es ja gehört, hier hat es geläutet, bitte verlass dieses Gebäude. Und dann steht halt ein Typ, schwarze Sonnenbrille aufgebaut, steht vor dir und sagt, hier nicht. Und dann, wenn du dir das Gebäude von oben anschaust, dann siehst du all auf dem Dach stehend alles Mögliche an Spionage-Equipment, das eben an den 200 Meter entfernten Hauptteil der UNO-City hineinlauscht. Also es ist einfach eine Lauschstation des US-Geheimdienstes, untergemietet in der Botschaft, in diesem IZD-Tower. und jeder weiß es und für niemanden ist es ein tatsächliches Problem. Also man hat sich gewissermaßen abgefunden damit.
Außer für den Brandschutzwart.
Genau, hat ein Riesenproblem damit, aber hat dann auch in die natürlichen Grenzen seines Berufes erkannt.
Ich muss Ihre Rauchmelder inspizieren.
Ja, mit russischem Akzent am besten dann auch noch. Und das ist so die Realität. Wenn du in diese Welt hineinschaust, dann wissen Geheimdienste schon, glaube ich, sehr gut darüber Bescheid, dass auch sie beschattet werden. Also es ist ein Hineinhören, ein Hineinlauschen, ein Hineinspähen, mit der gleichzeitigen Gewissheit, dass man selbst bespäht wird. Und es geht halt darum, wer besser spät und irgendwie ein bisschen wie Cluedo halt.
Ja, aber das ist diese eine Ebene. Hier so dieser Kampf im Verborgenen, so Stranger Things mäßig in so einer Parallelwelt, wie die Geheimdienste untereinander kämpfen. Und das ist ja jetzt hier, was wir jetzt haben, ist ja so ein bisschen Stranger Things. Du gehst halt durch dieses Portal in die andere Welt, wenn halt Zivilisten oder Angehörige jetzt mit der Streitkräfte oder Politiker oder Agenten selber mit sensiblem Personal dann in diese Parallelwelt eintauchen und einem möglichen Feind oder anderem Staat dann Dinge zuspielen und damit dann in Deutschland zumindest Landesverrat begehen. So ist dieser Tatbestand bei uns. Und da frage ich mich, also vor kurzem ist auch nach einer Aussage von Carlo Masala das Thema getrennt, dass hier die russischen Geheimdienste gegen westliche Politiker sehr viele zum Beispiel Druckmittel haben in Form von Sextapes. Jetzt letztens trendete das Interview von Tucker Carlson mit Lex Fridman und er berichtet dann über amerikanische Mandatsträger und in einem Gespräch, er hat keinen Namen genannt, aber mit einem Congressman, genau, hat der ihm gesagt, jeder von uns hat irgendwelche wilden Sexfetische und die Geheimdienste haben alle Druckmittel gegen uns und wir haben alle Angst vor diesen Geheimdiensten. Also das war auch so ein Trend jetzt letzte Woche von Tucker Carlson, was er da wieder gedroppt hat. Und klar, wir hatten auch mal unseren flinken Vier hier, die Franzosen, die hier damit geflext haben, dass sie immun sind gegen solche Venusfallen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass halt auch mit Internet und alles heutzutage und den Smartphones, dass es super einfach ist, noch einfacher, als wir uns das wahrscheinlich vorstellen können, Leute zu überwachen und dann entweder unter Druck zu setzen und damit Informationen zu erpressen. Oder ich kann mir auch gut vorstellen, dass da ein Haufen Kohle dahinter steckt, zumindest bei den Russen, um das Ganze zu incentivieren, weil ich frage mich auch für so einen Bundeswehrsoldat oder für so einen Reserveoffizier, was muss denn das Interesse sein? Also was ist die Motivation, solche Geheimdienstinformationen zu übergeben? Es könnte jetzt schon intrinsisch sein, dass er sagt, okay, ich mag gar nicht, was Deutschland macht und ich finde, wir sollten uns da raushalten und sind völlig auf dem falschen Weg. Ich bin eher der Meinung, das Ganze ist halt extrinsisch motiviert. Entweder dann, dass der Geheimdienst dich gezielt ausgewählt hat und dann dich unter Druck setzt oder eben, keine Ahnung, mit den fetten Kohlen oder deiner Goldmine oder wie auch immer oder vielleicht mit irgendwelchen Sexfallen dich da unter Druck setzt oder wie beurteilst du das?
Wobei bei dem einen Kandidaten weiß man ja, dass er sich mehrmals aktiv angeboten haben soll in Bonn und in Berlin. Also dass der gesagt hat...
Der ist genau ans Generalkonsulat immer gegangen, ja.
Genau, also der...
Wie macht man das denn? Klingelt er dann am Generalkonsulat an und sagt, Jungs, ich bin hier der und ich hab was? Weil da wäre ich als...
Ist es so. Vielleicht ist es wirklich so einfach, wie wir uns das jetzt gerade ausmalen. Ich meine, das wäre ein bisschen, wie wir in Österreich sagen, Botschert, also tollpatschig. Aber ich meine... Militärischer Abschirmdienst, auf die Frage wollte ich sowieso auf dich jetzt mal bezogen ankommen. Gehst du grundsätzlich davon aus, dass die deutsche Bundeswehr jedem Einzelnen eigentlich so skeptisch gegenüber sein müsste, dass sie ihn mal grundsätzlich so ein bisschen beschatten lässt? Weil, also grundsätzlich könnte es ja jeder sein. Jeder steht mal grundsätzlich im Zweifel. Wie brav er sonst noch im Dienst ist, wie top er Vorschriften entspricht, es könnte ja jeder sein. Du könntest es sein. Also wo, wie würde dieser militärische Abschirmdienst arbeiten, damit er das herausfindet? Weil erst wenn sich die Verdachtslage ergibt, wäre es jetzt schon zu spät. Es wäre ja dann schon zu spät. Da hätte schon so viel in der Zwischenzeit passieren können, wenn jemand sauber arbeitet. Das heißt, musst du grundsätzlich davon ausgehen, dass die deine Nachrichten?
Also mehrere Gedanken fallen mir dazu ein und ich habe jetzt natürlich abseits vom MAD-Bericht, der jährlich erscheint und von der Arbeitsweise jetzt grundsätzlich in der Bundeswehr so ein bisschen Ahnung, aber kann jetzt natürlich nicht viel, ich weiß auch nichts eigentlich über den MAD abseits dieser Information, aber es ist halt immer noch Deutschland und es ist immer noch die Bundeswehr, das heißt, du hast gewisse Strukturen, an die du dich halten musst und der MAD ist jetzt auch nicht riesig groß und hat ja nicht nur die Aufgabe, jetzt deine eigenen Soldaten zu überprüfen. Und wir wissen ja, also bei uns ist ja, wenn du eine Sicherheitsüberprüfung brauchst, um dann zum Beispiel für eine sensible Stelle eingesetzt zu werden, keine Ahnung, wenn du in Einsatz gehst, brauchst du dann schon mal eine höhere Sicherheitsüberprüfung. Wir haben ja extrem lange Wartezeiten bei diesen, weil der MAD da gar nicht hinterherkommt. Und das ist jetzt ja nur eine Aufgabe, die eigenen Soldaten zu überprüfen. Und das ist ja meiner Meinung nach nicht mal die wichtigste, sondern die Geheimdienstabwehr oder das Abschirmen, wie es halt der MAD heißt. Also die Soldaten oder die Bundeswehr zu schützen, das sowas hier auch von russischer Geheimdienstaktivität, das ist ja gerade Priorität. So, das heißt, du hast erstens gar nicht genug Soldaten. Zweitens, in Deutschland ist es ja so übertrieben streng und gepaart mit Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um jemanden zu überwachen. Und erst dann müsstest du genauso mit verhältnismäßigen Mitteln, du kannst nicht einfach sagen, oh, dieser Hauptmann da, der hat jetzt hier ein komisches Emoji auf Twitter gepostet, lass mal hier komplett sein Dienstrechner, sein Privathandy und das Handy seiner Frau und die Alexa zu Hause und was weiß ich, alles irgendwie verwanzen. Und dann gucken wir mal, das darfst du ja gar nicht in Deutschland. Das muss ja alles richterlich und von der unabhängigen Justiz erstmal genehmigt werden. Wir sind ja auch, ist ja auch gut, wir leben ja in der Demokratie und nicht in irgendeinem autokratischen Staat, wo du solche Mittel nutzen kannst. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da jeden Soldaten auf links drehen können, sondern wirklich dann, es sind ja dann Verdachtsfälle, die einmal von Disziplinarvorgesetzten dann hochgemeldet werden. Aber, und das sagt der MAD-Bericht dann auch, der jährliche, es gibt auch Fälle, wo die selber von sich aus anfangen zu ermitteln. Also die gibt es aber, dass die alle 182.000 Soldaten überprüfen. Ah, da haben wir keine, das kann ich nicht sehen.
Ja. An die Zuhörer aus dem Militärgeheimdienst, danke fürs Zuhören.
Jetzt bin ich auf jeden Fall auf der Liste drauf. Zugriff.
Aber das führt uns eigentlich ins nächste Feld, das ich gar nicht ansprechen wollte dazu. Ich weiß nicht, wie weit die Diskussion in Deutschland über den Staatstrojaner ist. Pegasus wäre so eine Software. In Österreich haben wir diese Diskussion seit 5 Jahren. Es wird beteuert, dass man sowas irgendwie bräuchte, aber dass man es dann irgendwie doch nicht will und dass auf jeden Fall eine Öffentlichkeit nicht dahinter stünde und dass man wahrscheinlich keine parlamentarische Mehrheit dafür aufstellen könnte, dass ein Staatstrojaner eingerichtet wird. Jetzt habe ich mich sehr mit dem Thema beschäftigt, auch in den letzten Tagen und dabei Notiz davon genommen, wie viele Staaten, speziell im arabischen Raum, schon von diesem Staatstrojaner Gebrauch machen. Man würde davon ausgehen, dass die Amerikaner, die Russen, die Chinesen, die großen Geheimdienste, dass die sowas nutzen. Aber dass zum Beispiel Jordanien seine Opposition ausspionieren lässt, dass es die Vereinigten Arabischen Emirate nachweislich getan haben, Saudi-Arabien in Bezug auf Khashoggi etc. etc. Das hat mich dann doch irgendwie schockiert. Und dass speziell halt unser Ex-Kanzler Sebastian Kurz auch, sagen wir mal, im Umkreis der Unternehmer, die in der Entwicklung von Pegasus mit involviert waren, auch lobbyiert hat und Staaten sowas verkaufen will. Das ist, also es ist schon krass, weil mit dieser Software, da sind dir dann die Hände nicht mehr gebunden. Also da kannst du dann mehr oder weniger alles machen. Ob sich die Politik bzw. die Geheimdienste dann immer so ans nationale Recht auch halten, das ist ja speziell dadurch in Frage gestellt, dass halt unser österreichisches BVT Dinge getan hat, die es nicht tun sollte und dass speziell Mitarbeiter dann eben, sagen wir mal, ihre eigenen Wege gehen. Und das ist halt ein Geheimdienst, dass er geheim ist und geheim arbeitet. Und natürlich musst du dann Parlamentarverfahren irgendwie Folge leisten, aber du kannst nur sagen, das sind Staatsgeheimnisse. Das können wir nicht. Also, manchmal entsteht halt auch so eine Gewöhnlichkeit, wo du dich selbst findest. Und wenn ich dann noch einen Schritt weiter gehen kann, der eben der Vorsitzende von Otto war in diesem jetzigen Spionageskandal, wusste natürlich auch, dass er hier Dinge macht, die nicht ganz legal sind. Und dass er wahrscheinlich irgendwann einmal dafür gerade stehen wird müssen. Und deswegen hat er allen möglichen Dingen, die kommen könnten, schon so früh vorausgegriffen, dass er jetzt in Dubai sitzt und du ihn eigentlich nicht fassen kannst. Und das ist halt die Sache. Also mit Leuten, die halt mit allen Wassern gewaschen sind, die sich damit beschäftigen, denen bist du immer einen Schritt hinterher. Und das ist, glaube ich, die große Problematik, dass da Leute, die sehr wohl wissen, was sie tun, da einfach schneller, gewiefter, besser sind, als du ihnen nachkommen würdest.
Oder zumindest die Leute, mit denen sie zusammenarbeiten. Dass die halt denen raten, okay, hey, wir wollen dich weiterhin als Ausplauderer, jetzt setz dich mal lieber ab oder so. Also so kennt man ja aus diesen Spionagefällen, dass die versuchen, ihre Quellen dann zu schützen und sowas. Die haben ja dann auch was davon. Jetzt haben wir sehr viel über Russland gesprochen. Der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, heißt auch zufällig wieder Thomas, der hat gesagt, diese Bedrohung und Spionage durch Russland sieht er als Sturm, aber die Bedrohung durch China sieht er als Klimawandel. Also er will sagen, halt Russland, das ist vielleicht das, was wir jetzt gerade sehen, es regnet gerade, aber China, die Spionagebedrohung durch China, das ist eigentlich der wahre Klimawandel, der uns wirklich große Schwierigkeiten in Zukunft macht. Und es ist dann eben dieser Fall, den jetzt auch Nancy Faeser, unsere Innenministerin, so gefeiert hat als Erfolg. Da geht es eben um diese drei Deutschen und vor allem ein Thomas R., also schon wieder Thomas, also entweder ist das hier auch schon irgendwas, weil jeder Spion heißt irgendwie Thomas. Also Thomas, der hat gearbeitet für eine Firma in Düsseldorf, die Universitäten für Studien beauftragt. Und du musst dir halt vorstellen, das ist als Professor ist es ja auch so Teil deines Renommees und deiner Reputation, wie viel Gelder und Forschungsmittel du aktivieren kannst oder akquirieren kannst. Das ist ja auch so, oh, ich habe schon wieder hier Geld für eine neue Studie und sowas. Und dann kauft sich einfach eine Studie an der Universität und es ist eine technische Studie zu deutschen Schiffsmotoren und da sollte halt einfach mal in dieser Studie zusammengefasst werden, was Deutschland da so hat an Technologie, also wirklich hier Schiffsantriebe und Lasertechnologie, die auch militärisch genutzt werden kann. Also wenn es hier noch keinem auf, aber das ist halt wirklich dieses gut denkende Deutsche, dass wir gar nicht hinterfragen, dass da irgendwie ein chinesischer Spion dahinter stecken könnte, der hier Wirtschafts- oder Wissenschaftsspionage betreibt. Wir denken halt dann einfach, oh geil, neue Forschungsgelder und dann lasse ich hier meinen Doktoranden mal dazu irgendwie forschen. Es ging sogar so weit, dass die dann so einen Speziallaser nach China exportiert haben. Alles halt unter dem Deckmantel, oh, ist ja nur universitäre Forschung. Und da sind halt wirklich diese Hochschulkooperationen mit China, das hatten wir ja auch schon in Australien, ist das ein Riesenthema, dass die das halt vor allem benutzen, um Technologie ranzukommen. Und das ist halt auch, wenn man schaut, also ich habe einen Bekannten, der arbeitet bei einer Firma und ist dort im Patentrecht zuständig und der macht nichts anderes, als halt zu schauen, welche chinesischen Firmen deren Technologie klaut und die halt dann irgendwie zu schützen. Es ist halt ein Riesenthema, wo die sich auch einen Wettbewerbsvorteil schaffen, weil du musst es halt nicht neu erfinden. Das ist ja, das ist halt was uns Deutsche noch auszeichnet. Das können wir noch gut. Es trendet hier, auf Twitter war dieses Video, was wir Deutschen immer noch gut können. Und dann hast du halt diesen BMW, den du von hinten siehst, der wo du also den Scheibenwischer für die Rückfahrkamera hast und es fließt halt dann hier das Wasser raus und sowas. So Hochtechnologie, weißt du, also wir haben noch die richtig starken Ingenieure, das ist noch unser Wettbewerbsvorteil und den macht halt China einfach durch billiges Kopieren wieder wett und das kann uns halt, da bin ich schon so ein bisschen einer Meinung mit dem Thomas vom Bundesverfassungsschutz, dass das eben das viel gefährlichere ist für uns.
Dazu habe ich zwei Dinge zu sagen. Meine grundsätzliche Gefühlslage war auch das. Ich habe das mit Daniel diskutiert, der bei uns im Podcast schon mal zu Gast war. und sich da mit Chinesen eben relativ gut auskennt, weil er es halt studiert und weil er in Taiwan war, etc. Und der Punkt ist halt, er hat mir empört einen Artikel gezeigt aus der österreichischen Tageszeitung Kurier, wo eben zwei Journalisten darüber geschrieben haben, Spionage, China böse, etc. Und dabei ist ein Satz gefallen, der inhaltlich richtig ist, aber der vielleicht ein bisschen Interpretation braucht. Ich sage, jeder Chinese im Ausland ist rechtlich verpflichtet, wenn er gefragt wird, dem Geheimdienst Informationen zuzutragen. Das heißt, solange du den chinesischen Pass hast und dich im Ausland aufhältst, könntest du potenziell für geheimdienstliche Informationen genutzt werden. Ich habe aus anderer Quelle gehört, dass das nicht immer der Fall sein muss, weil was weiß der einfache Restaurantbesitzer, der hier gerade seine 8 Schätze macht, schon über Interessen des chinesischen Geheimdienstes und könnte ihm was kontribuieren. Aber es ist doch so, dass dieses Grid, das sich über die ganze Welt legt, weil Chinesen gibt es gewissermaßen fast überall. Und das, also in Französisch-Guyana, im tiefsten Dschungel, betreibt der Chinese einen Supermarkt, wo sich selbst die französischen Fremdlegionisten dort auf der Suche nach irgendwelchen geheimen Drogenlaboren mit Lebensmitteln eindecken. Und also es gibt einfach viele von ihnen und dementsprechend gibt es auch viele von ihnen im Ausland und auf die kannst du zugreifen und es ist auch größenmäßig nach Personenanzahl der größte Geheimdienst. Aber auf der anderen Seite ist es nun mal auch so, dass Chinesen, und das ist jetzt anekdotische Evidenz, aber von Leuten, die sich da auch auskennen, jetzt nicht unbedingt besonders in, also die zeigen nicht immer besonderes Interesse, versuchen jetzt nicht, wie man es von Spionage grundsätzlich vermuten würde, dass sie ein großes Umfeld aufziehen, dass sie mit vielen Leuten reden, dass sie sehr großes Interesse zeigen und so halt.
Ist ja dann auch ein Schutzmechanismus. Keiner hat der Bock, irgendwie hier der Anzeigenhauptmeister zu sein.
Ja, also es geht einfach darum, dass oftmals chinesische Communities sich im Ausland dadurch auszeichnen, dass sie halt auch sehr geschlossen sind. Und das ist ja eigentlich kein spionagetypisches Verhalten, weil du willst dir Geheimnisse erschließen, dann musst du mit anderen Leuten in Kontakt treten, notwendigerweise. Und deswegen, also jetzt jeden Chinesen unter Verdacht zu stellen, wäre falsch, aber zu wissen, dass es sowas gibt und vor allem, dass es auch diese rechtliche Basis gibt, du bist verpflichtet, wenn der Geheimdienst auf dich zukommt, etwas auszuplaudern, ist speziell in Bezug auf Technologie in Universitäten sehr interessant.
Ja, und ich finde, dass bei den Russen ist das ja auch ähnlich. Also es steht auch in den Artikeln jetzt, die ich zur Recherche gemacht habe, es ist kein Geheimnis, dass jeder russische Verteidigungsattaché, der irgendwie halt abgestellt ist in irgendeinem anderen Land, dass der halt dem Geheimdienst zuarbeitet oder sogar Teil vom Geheimdienst ist. Und ich stelle mir halt jetzt die große Frage, also wir hatten es auch bei uns, bei den Gebirgsjägern, in meinem Jahrgang waren wir so 30 Gebirgsjäger-Offiziere, die ausgebildet wurden und wir hatten einen georgischen Offizier, der dann im Rahmen halt so einer Partnerschaft die Gebirgsjägerausbildung bei uns mitgemacht hat. Und ich erinnere mich an diesen einen Fall, als gesagt wurde, ja, okay, jetzt der soll mal kurz rausgehen, der georgische Offizier. Und dann haben wir halt eine Einweisung von unserem Sicherheitsoffizier bekommen. Der hat halt gesagt, ja, wie viele georgische Offiziere dann auch russische Offiziersausbildung durchgemacht haben und wie viele russische Offiziere eben dann auch Geheimdienstausbildung auch haben oder dort halt zumindest mal Teil eines Netzwerks sind. Und wir wurden halt dann dementsprechend sensibilisiert, vorsichtig zu sein, was wir Privates mit diesem Kameraden teilen oder worüber, über welche dienstlichen Angelegenheiten wir sprechen. Das war einfach so eine Sensibilisierungsmaßnahme. Und so ist es, so stelle ich mir das Netzwerk halt. So ist es halt das Netzwerk der Russen, so ist das Netzwerk der Chinesen, so ähnlich stelle ich mir auch das Netzwerk der CIA vor. Ich frage mich jetzt, also ist es auch, also ich bin mir sicher, Deutschland ist so nicht und es ist auch irgendwie widerstrebt dem demokratischen Verständnis, das ich von Deutschland habe. Aber ich frage mich, wollen wir sowas als Deutschland? Wollen wir auch so einen guten Geheimdienst, der so ähnlich wie die CIA irgendwie vernetzt ist oder seine Fühler überall im Auswahl haben, im Ausland ausstrecken. Also wollen wir das in Deutschland oder jetzt bei dir in Österreich? Weil ich persönlich, ich schäme mich immer so, wenn ich lese, okay, BND, Afghanistan-Abzug, die BND-Agenten oder die BND-Mitarbeiter haben da völlig falsches Lagebild gegeben, haben die Infos von den Amerikanern oder von den eigenen Leuten gar nicht übernommen und dann hat es eben zu diesem Versagen geführt. Also ich ärgere mich immer, wenn ich wieder lese, Versagen vom BND oder Versagen vom Geheimdienst und denke mir, oh, ich hätte auch gern irgendwie da Millionen oder Milliarden von Geldern in den Apparat, dass wir da auch unsere Interessen im Ausland besser wahrnehmen können. Gleichzeitig möchte ich halt nicht einen Geheimdienst à la CIA irgendwie im eigenen Land haben, wo im Verdacht steht, die eigenen Leute irgendwie oder die Politiker unter Druck zu setzen. Also das will ich auch nicht. Aber was gibt's dazwischen? Oder was wollen wir überhaupt in Deutschland? Und was gibt unsere Demokratie noch her? Magst du abschließend da noch deine Gedanken dazu reinwerfen?
Ja, ich würde gerne Gorbatschow zitieren zu dem Fall. Also der hat mal gesagt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ich glaube, du hast gar keine wirkliche Alternative. Aber das Problem ist halt auf der anderen Seite, wie es zum Beispiel in der Türkei der Fall ist oder speziell in den USA der Fall ist, solche Geheimdienste verselbstständigen sich halt gewissermaßen. Hm. Wenn du ein Mandat für alles hast, wenn dir keiner mehr widersprechen kann, wenn du in Wahrheit...
Wenn du Druckmittel sogar, gegen jeden hast.
Ja, oder wenn du mächtiger bist als die Politik, ja, wer soll dir dann noch was entgegensetzen? Und wir reden davon, ja, haben die Präsidenten ermordet, haben die Militärkurs inszeniert, haben die das vielleicht auch gemacht, ohne dass überhaupt ein Politiker ihnen das angeschaffen hätte? Und das ist vielleicht so die Krux dann, dass da einfach höhere Interessen dahinter stecken, dass du einen Staat im Staat kreierst, weil diese Geheimdienste so mächtig sind. Da geht es gewissermaßen um ein Fingerspitzengefühl. Du willst einen Geheimdienst, der gut genug ist, um deine Nation zu schützen, vielleicht auch gegen die Interessen eines anderen Staates deine Interessen zu vergrößern. Du willst jetzt aber nicht, dass der so groß wird, dass er sich eigentlich an niemanden mehr halten muss. Aber ich glaube, das eine geht ohne das andere gar nicht. Also je größer der wird, desto mehr wird er im eigenen Interesse handeln. Und da geht es irgendwie um eine Abwägung. Und du musst ihn groß genug halten, dass er was bewirken kann, aber auf der anderen Seite klein genug, dass du ihn kontrollieren kannst. Würde ich sagen.
Was sagst du? Ja, schwierig. Also... Ja, auch hier nochmal, ich erinnere mich nochmal an Tucker Carlson, der gesagt hat, auch diese, es gibt ja dann in Amerika extra Geheimdienstausschüsse, die dann unter Geheimhaltung auch Informationen von der CIA bekommen oder Aufklärung oder Transparenzberichte. Und er sagt auch, jeder einzelne dieser Abgeordnete, der fürchtet sich zu Tode vor diesen CIA-Agenten, weil die wissen, die haben alle irgendwas über ihr Dreck am Stecken im Fotografien oder wie auch immer. Das ist dann, da hast du schon recht, ich will schon auch Politiker, die frei sind. Aber ist die Frage, ob die eh frei sind. Also ich bin da zu mir für mich selber noch nicht zu einem Ergebnis gekommen. Vielleicht ist es einfach, dass man sich eh immer wünscht, was man nicht hat und man will halt jetzt einen besseren Geheimdienst und dann will man aber auch nicht das, was dabei mitkommt. Ja. Also meine Tendenz ist schon...
Halt nicht das, was wir unterschrieben haben. Also bei uns im ersten Artikel der Bundesverfassung steht, Österreich ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht vom Volk aus. Hm. Und wenn es aber dann nicht mehr vom Volk ausgeht, weil der Geheimdienst das macht, was er will, dann haben wir irgendwie ein Problem.
Ja, aber der Geheimdienst argumentiert ja auch mit, es geht dann zum Schutz des Volkes. Also das ist ja dann die Schleife, die sie beim CIA drehen. Ja,
das habe ich mir dann halt nicht ausgesucht. Gell? Also ja. was der macht, der fragt mich ja nicht.
Ja, lasst uns auf jeden Fall mal in den Comments und in den Fragen wissen, wie ihr dazu denkt. Vielleicht ergibt sich ja dann nochmal eine runde Gesprächsrunde. Stellt uns gern eure Fragen und dann war das genug, James Bond, für heute. Würdest du gern die Folge abmoderieren?
Ja, gerne. Also, 5 Sterne auf Spotify. Follower werden, wie angesprochen, am Start der Episode. Gerne auch wieder kleine Clips schnitzen mit den Links in der Bio. Und auf YouTube würden wir uns auch über ein Abonnement freuen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.